Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
Heute wieder mit Tobias Rudand. Schön, dass Sie dabei sind. Und dass am EGMR, am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, Menschenrechte verhandelt werden. Klar, das ist quasi dessen Jobprofil. Dass der EGMR neue Menschenrechte erfindet, das kommt nicht so oft vor. Zuletzt vor 9 Tagen, 9. April 2024, der Tag, an dem Klimaschutz zum Menschenrecht wurde.
Das ist der beste Tag. Das wird Geschichte schreiben.
Das ist Ruth Sachser von den Klimaseniorinnen aus der Schweiz, die ihr Heimatland erfolgreich verklagt haben. Die Geschichte der Klimaseniorinnen würde gut in ein neues Buch passen, das den wortspiellastigen Titel trägt: You're Not Alone. 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Wir sprechen gleich mit einer der Autorinnen, die Juraprofessorin Nora Markert. Wir sprechen mit ihr über moderne David gegen Goliath-Geschichten, über peruanische Bauern, die deutsche Energiekonzerne verklagen, und ganz generell, welche politische Bedeutung hat das Recht bzw. die Rechtsprechung überhaupt? Und vielleicht war das Menschenrecht auf Klimaschutz ja nur der Anfang. Kommt demnächst auch noch ein Grundrecht für die Natur, wie es sich der Soziologe und Nachhaltigkeitsforscher Frank Adloff wünscht? Dann würde die Formulierung „Die Natur fordert ihr Recht" eine ganz neue Bedeutung bekommen.
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Ja, und das ist mal eine Ansage. Die kompletten Einnahmen seiner kommenden Comeback-Tour will Weltstar Moby an Tierschutzorganisationen spenden. Schon lange bringt der vegan lebende Moby Politik in seinen Pop. Hier hören wir ihn mit Gastsängerin Lady Blackbird. Dark Days.
In the days of early man, we had dreams right on the sand. Shangri-La was me and you.
Nach 10 Jahren Bühnenpause wird der New Yorker Elektropopstar Moby wieder live auftreten. Rechtzeitig zum Comeback erscheint dann im Juni das neue Album Always Centered at Night mit zahlreichen Gastsängern und Gastsängerinnen, so wie hier Lady Blackbird im Song Dark Days, hier auf Bayern 2. Wenn wir jetzt mal das tägliche Kriegs- und Krisenmeldungsgrundrausch mal kurz ausblenden. Was bleibt dann übrig? Welche Meldungen schaffen es bei uns gerade in die Nachrichten? Also mir fällt auf, es vergeht gerade kaum eine Woche, in der nicht auf Landes- oder europäischer Ebene ein wegweisendes Urteil gefällt bzw. ein Gesetz verabschiedet wird oder in Kraft tritt. 1. April Teillegalisierung von Cannabis. 9. April Klimaschutz wird zum Menschenrecht erklärt. Und vor einer Woche hat der Bundestag das heftig diskutierte Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Wenn es dieses Jahr im Herbst in Kraft tritt, dann wird es möglich sein, seinen Geschlechtseintrag beim Standesamt zu ändern, ohne sich vorher medizinisch und psychologisch begutachten zu lassen. Es löst damit das Transsexuellengesetz ab, an dem es seit Jahrzehnten immer wieder auch Kritik gab, an dessen Geschichte sich aber auch zeigt, was Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht alles leisten können. Tobias Stosiek über das TSG, das Transsexuellengesetz und davon betroffene Transpersonen.
Es ist ja nicht so, dass für Transmenschen ein Platz reserviert ist, dass unser Weg frei wäre. Den müssen wir erst finden und wir müssen auch diesen sozialen Raum, den wir als Mensch beanspruchen, den müssen wir auch erst sozusagen uns schaffen.
Als Nora Eckert 1973 aus Nürnberg nach Berlin kommt, hält sie sich noch für einen schwulen Mann. Die Erkenntnis, dass da mehr ist, dass da etwas anders ist, wächst langsam.
Ich war dann 22, als mir dann wirklich klar wurde und dieses Wissen da war, dass Transmenschen dann immer früher oder später gewinnen, dieses Wissen über die Geschlechtsidentität, und die war bei mir dann eben weiblich. Und dann war eben die Frage, naja, wie lebe ich das jetzt und wie starte ich das?
Berlin ist anders damals, anders als der Rest von Deutschland. Als Insel inmitten der DDR genießt die Stadt einen Sonderstatus. Zehntausende junger Männer ziehen hierher, um dem Wehrdienst zu entgehen. Die Subkultur blüht. Und dorthin flüchtet auch Nora Eckert, arbeitet am Empfang eines queeren Clubs. Ein Ort, wo die Paradiesvögel ein- und ausgehen. Auch David Bowie oder Tina Turner werden hier oft gesehen. Eine Parallelwelt mit ihren eigenen Regeln und Freiheiten, fern des sogenannten bürgerlichen Lebens. Eine Welt, in der Nora Eckert einen Platz hat, in der sie ihre Transition starten kann. Allerdings.
Also in den 70er Jahren waren Transmenschen absolut rechtlos. Das muss man mal feststellen. Es gab überhaupt gar keine rechtliche Basis für unsere Existenz, für unser Transsein.
Das Recht ist damals noch blind für Menschen wie Nora Eckert. Dort gilt immer noch der Grundsatz der Unwandelbarkeit des Geschlechts. Sie hat also keine Möglichkeit, ihren Geschlechtseintrag zu ändern, bis das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1978 eine rechtliche Revolution startet. Die Menschenwürde und das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit machten es zwingend, dass ein Mensch sein Geschlecht ändern können muss. Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans.
Das hatte damals eine sehr wichtige Bedeutung. Es war die zweite gesetzliche Grundlage überhaupt weltweit, die es ermöglicht hat, den Geschlechtseintrag zu ändern. Also das war sozusagen progressiv, dass es eine Regelung überhaupt gab. Gleichzeitig gab es aber auch von Anfang an Kritik.
Seit 1981 ist das sogenannte Transsexuellengesetz in Kraft. Ein Meilenstein. Aber längst nicht das letzte Wort. Insgesamt 6-mal hat das Bundesverfassungsgericht Teile dieses Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Und immer ging es dabei um grundlegende Rechte, wie das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit oder die körperliche Unversehrtheit.
Was so wichtige Meilensteine in der Verfassungsrechtsprechung waren, war beispielsweise 2008, die Entscheidung, die den Scheidungszwang aufgehoben hat. Also das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt mussten Transpersonen geschieden oder ledig sein, um ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Bis 2011, und das ist gar nicht lange her, mussten Transpersonen fortpflanzungsunfähig sein, wie es im Gesetzestext heißt. Das heißt, sie mussten sich Eierstöcke oder Hoden entfernen lassen und damit eben auch die Chance vergeben, selbst biologisches Elternteil von Kindern zu werden.
Auch das wurde inzwischen gekippt. Auch das durch ein revolutionäres Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das damit Körper und Geschlecht voneinander getrennt hat. Radikal. Aber ganz aus der Logik unserer Grundrechte heraus. Die schützen nämlich keine gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten, sondern sie schützen Individuen. Fragen von großem politischen Gewicht seien in Deutschland oft am Ende von einem Gericht entschieden worden und nicht von gewählten Politikern. Das schreibt der ehemalige Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm in seiner 2022 erschienenen Wirkungsgeschichte des Grundgesetzes. Oft genug, so Grimm, seien Urteile des Bundesverfassungsgerichts Treiber gesellschaftlicher Liberalisierung gewesen. Das Recht als Avantgarde. Was es dafür braucht, das ist Geduld. Und jemanden, der klagt. Einer oder eine reicht.
Das Transsexuellengesetz ist also bald Geschichte. Es wird abgelöst werden vom Selbstbestimmungsgesetz, das der Bundestag vor einer Woche beschlossen hat. Gleichzeitig zeigt uns die eben gehörte Geschichte des TSG eben auch, das Grundgesetz hat das Zeug zum Liberalisierungsbooster. Ein Wort, das auch die Autoren eines neuen Buchs verwenden. Titel: You're Not Alone. 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Wir sprechen mit der Autorin und Juraprofessorin Nora Markert gleich nach Musik, nach neuer Musik sogar von Kacey Musgraves, The Architect.
Even something as small as an apple, it's simple and somehow complex, sweet and divine. The perfect design. Can I speak to the architect? There's a canyon that cuts through the desert. Did it get there because of a flood? Was it devised, or were you surprised when you saw how grand it was? Was it thought out at all, or just paint on a wall? Is there anything that you regret? Don't understand, are there blueprints or plans? Can I speak to the architect? Sometimes I look in the mirror and wish I could make a request. Could I pray it away? Am I shapeable clay? Or is this as good as it gets? One day you're on top of the mountain, so high that you'll never come down. Then the wind at your back carries ember and ash, and it burns your whole house to the ground. Is it thought out at all, or just paint on a wall? Is there anything that you regret? I don't understand, are there blueprints or plans? Can I speak to the architect?
Auch ihr neues Album Deeper Well ist gleich auf Platz 1 der US-Country-Charts geschossen und obendrein auf Platz 2 der regulären Billboard-Charts. Kacey Musgraves, die Modern Country Queen aus Texas, hier auf Bayern 2 am Donnerstag. Klimaschutz, Abtreibungen, Geschlechtswahl, wie zentral der rechtliche Rahmen für unser aller Zusammenleben ist, das wird in diesen Tagen wieder mal sehr deutlich. Vor einer Woche wurde nach intensiver und hitziger Debatte im Bundestag das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Aufmerksam aus der Ferne mitverfolgt hat das Ganze die Juristin Nora Markert vom Lehrstuhl für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der Universität Münster. Markert ist darüber hinaus im Vorstand der Organisation Gesellschaft für Freiheitsrechte, die bereits mehrere Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen hat. Vor einer Woche ist ein Sachbuch erschienen, das Nora Markert zusammen mit dem Juristen und Journalisten Ronen Steinke geschrieben hat. You're Not Alone. 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Frau Markert, ich muss gerade noch mal an einen Tweet vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger denken. Der schrieb da unmittelbar nach dem letztwöchigen Gesetzesbeschluss, das Selbstbestimmungsgesetz raube der Gesellschaft die Orientierung. Selbstverständlichkeiten würden in Frage gestellt. Das neue Gesetz sei durch und durch ideologisch. Was würden Sie als Juristin denn dem Herrn Aiwanger antworten?
Also, dass sich Gewohnheiten mal ändern, weil die Grundrechte das beispielsweise erfordern, das ist jetzt nicht ganz unbekannt. Also wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann sind Grundrechte ja immer wieder genutzt worden, um genau gegen das, was die Mehrheit so normal findet, sich zu behaupten und zu sagen, nee, also bei mir ist das anders oder ich bin anders oder ich möchte andere Sachen als die Mehrheit. Und das stellt dann eben auch Gewohnheiten mal in Frage. Und ob man jetzt sagt, das ist ideologisch, das ist ja eine politische Bewertung, dass man sagt, jetzt Menschen wollen sich gerne frei entfalten können. Wenn man das als Ideologie betrachtet, dann ist das jedenfalls eine Ideologie, die mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Aber vielleicht, was auch so ein bisschen daran anklingt, ist bei diesem ideologisch, dass es natürlich Menschen gibt, die das ablehnen oder die das für falsch halten oder sagen, ich will nicht, dass Leute diese Freiheit bekommen. Die sollen weiter auch in diesem Modell männlich-weiblich drinbleiben, und zwar da, wo sie einsortiert worden sind, fertig. Insofern ist es natürlich was, wo das Recht auch dann politisch Stellung bezieht. Also Recht ist ja nicht unpolitisch, sondern verhält sich auch zu gesellschaftlichen Forderungen und entweder lehnt es sie ab oder es gibt ihnen statt. Und das finden dann Menschen, die anderer Meinung sind, nicht gut. Das ist in der Demokratie so.
Bevor wir jetzt noch ein paar weitere interessante und für mich spektakuläre Anekdoten oder Geschichten aus Ihrem Buch You Are Not Alone noch beleuchten, tatsächlich möchte ich noch mal ganz kurz beim neuen Selbstbestimmungsgesetz bleiben, weil das so exemplarisch ist für manche Beobachtungen und auch Thesen in Ihrem Buch. Das neue Selbstbestimmungsgesetz wird ja das Transsexuellengesetz ablösen, das seit 1981 existiert hat und eine ganz interessante Geschichte hat, weil es vom Bundesverfassungsgericht insgesamt 6-mal revidiert, also in Teilen für verfassungswidrig erklärt wurde. Und das vor allem mit Blick auf das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Das spricht so ein bisschen in Richtung der These Ihres Buchs oder das Recht, in dem Fall das Grundgesetz, kann eine Art Liberalisierungsbooster sein, ein ja, Emanzipationsinstrument, gerade für die Anliegen von Minderheiten, oder?
Ja, das ist tatsächlich was, was gerade für die Grundrechte ganz wichtig ist, weil wenn ich gesellschaftliche Mehrheiten habe, dann brauche ich keine Grundrechte. Dann kann ich einfach sozusagen im Parlament dazu beitragen, dass dann Gesetze verabschiedet werden. Und ob da sozusagen Grundrechte dahinter stehen oder nicht, ist erstmal egal. Wenn ich keine Mehrheit habe und es nicht schaffe, dass die Mehrheit sich meiner Probleme annimmt und die einfach sagen, so ist egal, dann sind die Grundrechte ein wichtiges Mittel und ist auch die Verfassungsbeschwerde ein wichtiges Mittel. Also das Transsexuellengesetz ist ja tatsächlich erst eingeführt worden, nachdem klar wurde, dass es verfassungswidrig ist, überhaupt nichts vorzusehen. Dann hat man also dieses TSG eingeführt, das Transsexuellengesetz mit sehr, sehr hohen Voraussetzungen. Die Menschen mussten ihre Ehe auflösen, um die Geschlechtsanpassung, die rechtliche zu bekommen. Sie mussten sich sterilisieren lassen. Also sie durften keine Kinder mehr bekommen, wenn sie das Geschlecht anpassen wollen, rechtlich und so weiter und so fort. Also riesige Voraussetzungen. Und immer wieder mussten dann einzelne Menschen es auf sich nehmen, gegen diese viel zu weitreichenden grundrechtswidrigen Beschränkungen vorzugehen. Und das heißt ja, die gehen dann vor Gericht und sagen, hier, das will ich nicht müssen, dann gehen sie durch die Instanzen. Irgendwann nach mehreren Jahren gehen sie vor das Bundesverfassungsgericht. Da dauert das auch wieder jahrelang, bis sie dann endlich Recht bekommen. Und dann muss aber die nächste Person gegen das nächste Problem wieder vor Gericht ziehen. Und man hat also über all die Jahre das quasi einfach laufen lassen und den Einzelnen aufgebürdet, grundrechtskonforme Zustände herbeizuführen durch ihre Verfassungsbeschwerden. Und dass jetzt endlich der Gesetzgeber tätig wird und mal sagt, wir machen das jetzt mal vernünftig, das ist ehrlich gesagt wirklich Zeit gewesen, ja.
Genau, und das zeigte dieses Beispiel und andere Geschichten aus Ihrem Buch, dass im Grundgesetz oder im Recht generell ja so ein Zukunftshorizont eingebaut ist. Es muss anwendbar sein für Fälle, die man ja noch gar nicht antizipieren kann. Und der vielleicht extremste Fall in Ihrem Buch ist das Beispiel eines peruanischen Bergbauern, der den Energieriesen RWE verklagt. Also das klingt schon mal nach der ultimativen David gegen Goliath-Geschichte. Und dieser Bergbauer sich dabei auf einen über 100 Jahre alten Paragraphen aus dem BGB stützt, der eigentlich Nachbarschaftsstreitigkeiten regelt. Bedeutet das, Auslegung ist alles?
Auslegung ist tatsächlich jedenfalls sehr vieles. Das ist tatsächlich so, wie Sie sagen, das Recht wird ja für die Zukunft verabschiedet. Das heißt, man trifft eine allgemeine Regelung, von der man aber noch nicht weiß, auf welche Fälle die alles später mal anwendbar sein wird. Das heißt, man kann nicht alles vorherbestellen. Die Gesetzgeber damals des Bürgerlichen Gesetzbuches, des BGB, in dem auch diese Nachbarschaftsregelung steht, das ist 1900 in Kraft getreten, die haben gedacht, sie hätten jetzt alles durchgeregelt und jetzt müsste man es nur noch anwenden und es wäre ganz easy peasy. Und es hat sich natürlich ganz schnell gezeigt, es kommen ständig Situationen, an die man nicht gedacht hatte. Und das geht auch gar nicht, weil die Gesellschaft verändert sich ja auch. Man kann jetzt nicht ständig alle Gesetze immer anpassen an neue Sachen.
Vielleicht müssen wir auch ganz kurz mal klären, warum der peruanische Bauer eigentlich im Klagemodus ist.
Es geht um folgenden Fall. Der wohnt in Peru, das ist ja ein Staat in Südamerika, das sehr gebirgig ist in den Anden und er lebt da also in einem kleinen Dorf und oben in den Bergen gibt es einen Gletschersee und weil aufgrund des Klimawandels immer mehr von dem Gletschereis abschmilzt, droht dieser See überzulaufen und dann das ganze Dorf zu vernichten. Und jetzt sagt er, naja, daran haben ja zum Beispiel so Energiekonzerne, die unheimlich viel CO2-Emissionen erzeugen, eine Mitschuld. zum Beispiel RWE in Deutschland und sagt jetzt, naja, im bürgerlichen Gesetzbuch von 1900, da gibt es ja so eine Regelung, wo drin steht, wenn auf dem eigenen Grundstück beispielsweise sowas wie Bäume wachsen und dann kommen da irgendwelche Früchte fallen auf das Nachbargrundstück oder sowas oder ähnliche Probleme auftreten, wo also ein Nachbargrundstück meins beeinträchtigt, dann kann ich da verlangen, dass er das lässt.
Ich wusste gar nicht, dass in Peru das bürgerliche Gesetzbuch unterrichtet wird. Oder wie kommt es zu dieser Heldengeschichte eigentlich? Oder dass dieser peruanische Bergbau jetzt so Stellvertreter wird für so diese Art von Klage?
Also RWE unterliegt natürlich schon dem deutschen Recht und das ist einer der Punkte, die natürlich streitig sind, kann er sich eigentlich auf das im Ausland auf das deutsche Recht berufen. Und da haben wir aber immer mehr Rechtsprechung, die sagt, das deutsche Recht gilt immer dann, wenn Menschen beeinträchtigt sind und es da irgendwie so eine Nähebeziehung gibt dadurch. Aber ob die hier ausreicht, das ist genau der Streitpunkt in dem Verfahren.
Kurze Einschätzung von Ihnen, könnte das Erfolg haben oder Schule machen, dieses Beispiel?
Ich halte es nicht für super wahrscheinlich, dass das klappt, aber es geht in dem Fall sicherlich auch um mehr darum, als zu gewinnen. Es geht auch darum, eine gewisse Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen und auch ein paar Probleme deutlich zu machen. Denn man kann ja immer sagen, naja, es gibt ja auch noch andere und die haben ja auch imitiert. Mhm. Also auch noch andere Unternehmen, genau. Und dann Staaten und überhaupt. Und warum denn jetzt gerade ich? Jetzt kann das aber natürlich jeder von denen sagen.
Genau.
Und wenn sie jetzt nicht die ganze Welt verklagen, dann werden sie von niemandem irgendwas bekommen. Und im bürgerlichen Recht gibt es schon auch den Grundsatz, dass wenn mehrere für einen Schaden verantwortlich sind, dass die dann jeder auch haften und die müssen dann gegeneinander sozusagen sich das auszahlen quasi, wenn sie sich an einen wenden. Dann dürfen sie auch von dem schon seinen Teil des Schadens einklagen quasi. Insofern ist das jetzt ein Problem, auf das dieser Fall hinweist. Ich gehe jetzt gegen einen von den Großen vor. Und es gibt immer auch noch andere, aber kann der Umstand, dass es so irre viele sind, dazu führen, dass ich nichts kriege? Mhm. Dann müsste ich doch eigentlich erst recht was bekommen. Und stattdessen haben wir hier keine Lösung und müssen vielleicht auch nochmal neu über diese Fragen des Schadensersatzes für die Folgen des Klimawandels nachdenken.
Schauen wir nochmal ganz kurz in das Kapitel auch rein, in dem es um Menschenrechte geht. Da zitieren Sie in Ihrem Buch auch Hannah Arendt, die als jüdische Geflüchtete in der Nazizeit feststellt, dass Rechte nicht viel Wert haben und nicht viel wert sind ohne jemanden, ohne eine Institution, die dafür eintritt, die sie garantiert. Kurz gesagt, wenn es kein Gericht gibt, das zum Beispiel dann Menschenrechtsverletzungen angemessen sanktioniert, dann sind sie für die Katz. Haben wir das Problem noch heute oder wie groß ist das Problem heute noch?
Also das Problem haben wir schon noch heute. Also dieses Zitat von Hannah Arendt, das ist ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, äußert sie das in einem Aufsatz, wo sie eben darüber redet, dass die Menschenrechte eben dann nichts wert sind bei den Staatenlosen, die gerade keinen Staat mehr haben, die diese Rechte für sie verteidigt. Inzwischen ist das ein bisschen anders, weil inzwischen haben wir geltende Menschenrechtsverträge, auf die man sich berufen kann, auch gegen einen fremden Staat, ohne dass der eigene Staat jetzt für einen eintritt. Man kann das sozusagen selber machen. Und vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg kann man ja sogar auch vor Gericht ziehen und seine Menschenrechte selbst verteidigen vor Gericht. Aber es gibt tatsächlich immer wieder dann auch so Probleme, die vielleicht eher praktischer Art sind. Das heißt, wo ich de facto keinen Zugang zu Gerichten habe oder wo der so stark eingeschränkt ist, dass ich kaum Recht bekomme. Denken wir an die Gefangenen in Guantanamo, wo das amerikanische Recht vorgesehen hat, dass die überhaupt keinem Richter vorgeführt werden, dass die überhaupt keine Rechte haben, dass die erst auch ursprünglich gar keine Anwälte herbeiziehen konnten und so weiter. Und die hatten natürlich Menschenrechte, also weil die Menschenrechte gelten für alle und überall, aber darauf berufen konnten sie sich nicht, weil das rechtlich nicht vorgesehen war und das war dann eben relativ wenig wert. Und da ist es aber eben auch gelungen, entsprechend Druck auszuüben, dass das nach und nach zumindest teilweise gewährt worden ist, dass es dann teilweise Zugang gab. Also zum Beispiel der bremische, sogenannte Bremer Talib Murat Kurnas, der da verhaftet worden ist in Pakistan, der ganz lange auch ohne Urteil in Guantanamo festsaß und später auch freigelassen worden ist, der hat dann eben auf Druck auch von Klagen amerikanischer Organisationen tatsächlich irgendwann einen Anwalt auch bekommen.
Das sagt Nora Markert, Juristin mit Spezialgebiet Völkerrecht, Verfassungsrecht und Legal Gender Studies. Sie hat zusammen mit Ronen Steinke ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist, das Sachbuch You're Not Alone. 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Dankeschön fürs Gespräch, Frau Markert.
Danke auch. Alles Gute. Tschüssi.
Schöne Grüße nach Münster.
Danke. Ciao. En avril, je marche sur un fil. Le paysage.
jours qui passent, la géométrie de nos profils réunis.
En avril, c'est ton pull que j'enfile, le paysage qui défile. En avril, je te fais signe sans raison, rien d'ordinaire, un rendez-vous à la mer. Rien n'est plus fragile, non, rien n'est plus facile à briser que le fil qui nous relie. Rien n'est plus fragile, non, rien n'est plus facile à briser que le fil qui nous relie.
En avril, je marche sur un fil, le paysage qui...
En avril, c'est ton pull que je défais, fil à fil, je le sais. En avril, sans raison, je me défile, rien de spectaculaire, un simple conflit d'horaire. Rien n'est plus fragile, non, rien n'est plus facile à briser. Non, rien n'est plus facile à briser que le fil qui nous relie.
Der April, ein mittelhäufig besungener Monat, würde ich sagen. Avril, das Ganze auf Französisch von Jérôme Minière und Bia. Der April 2024 im Leben des Wolfgang Metzler Kick ist ein extremer Monat. Es sind geradezu lebensbedrohliche Tage. Seit über 40 Tagen befindet sich der 49-jährige Ingenieur aus München im Hungerstreik. Er ist außerdem Anhänger und Mitglied der letzten Generation. Seit über einem Monat kampiert Metzler Kick mit inzwischen 2 Mitstreitern vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Sie wollen ihren Hungerstreik erst beenden, wenn Kanzler Scholz in einer Regierungserklärung zu einer radikalen Umkehr in der Klimapolitik aufruft. Metzler Kick hat bereits 17 Kilo abgenommen und ist bereit, für das Klima sein Leben aufs Spiel zu setzen. Ob es das wirklich alles wert sei, haben ihn die Kollegen vom Bayern 2 Zündfunk vor 2 Tagen im Telefoninterview gefragt.
Wissen Sie, es gibt Leute, die gehen in den Krieg und erschießen andere Menschen, in der Ukraine zum Beispiel. Das ist jetzt wirklich die Frage, ob es es wert ist. Aber für den Fortbestand der ganzen menschlichen Zivilisation sich einzusetzen, naja, also irgendwie, wenn es das nicht wert ist, was denn dann? Also wenn ich nicht glauben würde, dass es noch eine Möglichkeit gäbe, die Klimakatastrophe auf ein erträgliches Maß abzumildern, dann würde ich das alles nicht machen.
Wolfgang Metzler Kick und sein Hungerstreik. Ein drastisches Beispiel dafür, wie weit ein Mensch geht und sein eigenes Leben für den Umweltschutz aufs Spiel setzt. Wie weit kann eigentlich das Recht gehen für den Schutz von Umwelt und Natur? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Frank Adloff. Er ist Professor für Soziologie an der Uni Hamburg. Er ist zudem Leiter der deutschen Forschungsgemeinschaft Zukünfte der Nachhaltigkeit und außerdem Mitautor des Sammelbands »Welche Rechte braucht die Natur? Wege aus dem Artensterben«. Herr Adloff, Sie fordern ein Grundrecht für die Natur. Die Hungerstreiker vom Kanzleramt fordern eine Klimaruckrede von Olaf Scholz. Was sind denn Ihre Gedanken zu den Klimahungerstreikern?
Ja, ich finde das sehr berührend, weil tatsächlich ja hier eine Vehemenz zutage tritt und eine Konsequenz, die ja wirklich ganz beachtlich ist, dass hier daran erinnert wird, wie schlimm es eigentlich um die Welt schon bestellt ist und dass wir viel radikaler reagieren müssten darauf, und jemand nimmt es dann auf sich, ja, mit dem eigenen Leben daran zu erinnern und das sogar ein Stück weit aufs Spiel zu stellen. Ja, das macht nachdenklich. Umso erstaunlicher ist, wie viele Menschen dem dann eigentlich auch nur mit Unverständnis begegnen und dem nichts abgewinnen können.
Sie fordern Grundrechte für die Natur. Und bevor wir da genau drauf eingehen, Herr Adloff, erstmal die Frage, ist das Recht das beste Mittel, das wir haben, um die Klimakrise zu bewältigen?
sicherlich nicht das Beste, aber es ist eins von mehreren Mitteln. Und wir haben ja gerade schon über die letzte Generation gesprochen. Und im Klimaaktivismus gibt es viele Gruppierungen, die in den letzten Jahren entschieden haben, über das Recht zu gehen, die tatsächlich versuchen, in der bestehenden Rechtsordnung Hebel zu entwickeln. Weil tatsächlich ja überall zu konstatieren ist, dass die Politik zu wenig getan hat für Klimaschutz, aber auch für den Erhalt der Biodiversität, sodass man jetzt davon ausgeht, es gibt eigentlich schon geltendes Recht, was umgesetzt werden müsste. Und da versucht man strategisch vor Gericht zu gehen, bestimmte Prozesse zu initiieren, um wegweisende Urteile dann am Ende auch auf den Weg zu bringen, die tatsächlich dann eine gewisse Signalwirkung haben, eine symbolische Wirkung haben, aber die auch einen gewissen inhaltlichen Fortschritt bringen. Das Besondere am Recht ist ja am Ende, es ist zwingend. Es muss dann tatsächlich auch umgesetzt werden. Es ist etwas anderes, als immer nur wieder moralisch etwas zu formulieren und zu sagen, man müsste etwas tun. Das Recht ist zwingend und von daher wird hier versucht, mit dem bestehenden Recht zu arbeiten, aber es auch gleichzeitig fortzuentwickeln. Das ist ganz interessant, dass neue Gerichtsurteile ja teilweise eine Wirkung haben über das Geltende hinaus. Es wird Recht eigentlich fortentwickelt und auch Neues kann durch die Rechtsprechung kreiert werden.
Ja, wir hatten es ja vorhin schon und darüber können wir auch gerne natürlich auch nochmal sprechen. Letzten Dienstag haben die sogenannten Klimaseniorinnen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Recht bekommen. Die Schweiz tut zu wenig für den Klimaschutz und verletzt dadurch mittelbar Menschenrechte, in diesem Fall die Rechte der Klimaseniorinnen. Das ist das erste Mal, dass eine Klimaklage am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erfolgreich war. Ist das so ein Gamechanger oder was waren Ihre Gedanken im Zuge dieses Urteils?
Ja, ich fand das ein sehr, sehr wichtiges Urteil. Tatsächlich wird ja hier zum ersten Mal der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Menschenrechten ganz deutlich hergestellt. Und es wird aufgezeigt, dass die Rechte der Bevölkerung verletzt werden können von Staaten, indem sie zu wenig zum Klimaschutz tun, beitragen und im Grunde dann eine Pflicht verletzen. Und das ist tatsächlich ein Präzedenzfall mit Signalwirkung, würde ich denken, dass viele NGOs und Umweltverbände jetzt klagen werden, liegt auf der Hand und das dann auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Zugleich muss man aber wohl auch festhalten, dass es ein Baustein neben vielen sein wird, über das Recht zu gehen. Klimaschutz muss letztlich dann vom Staat betrieben und ja auch umgesetzt werden. Und dafür braucht es dann demokratische Mehrheiten.
Im Grundgesetz ist der Naturschutz ja schon lange verankert, seit 1994, um genau zu sein. Da wurde er sogar zum Staatsziel deklariert. Ich zitiere mal: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung, steht in Artikel 20a. Und das klingt doch schon gar nicht so schlecht. Reicht wohl nicht, oder?
Nein, das reicht tatsächlich nicht. Also was man hier beobachten kann, ist tatsächlich ein Vollzugsdefizit. Seit 1994 ist kaum etwas mit diesem Passus aus dem Grundgesetz gemacht worden. Und das hängt auch daran, Sie haben das ja komplett vorgelesen und auch im Grunde all diese Anhänge hinter den ersten Satz, wo es heißt, im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung, im Rahmen von Gesetz und Recht, das sind eigentlich alles Selbstverständlichkeiten und die haben so etwas Einschränkendes. Manche Juristen sprechen hier von einer Angstklausel. Man wollte eigentlich tatsächlich verhindern, dass die Natur ein eigenes Recht bekommt. Und dieser Artikel ist eigentlich auch nur ein objektivrechtlicher Schutz der Natur. Hier wird wirklich vermieden, dass die Natur subjektive Rechte erhält. Also sie kann auf keinen Fall auf dieser Grundlage selbst klagen, was immer wieder dazu geführt hat, dass die wirtschaftlichen Interessen dominant blieben, dass ganz hohe Hürden aufgebaut werden, dass der Naturschutz auch nicht den gleichen Rang genießt wie beispielsweise andere Grundrechte. Man müsste das Ganze, glaube ich, reformulieren und viel, viel direkter ein ökologisches Staatsziel formulieren. Also man könnte direkt formulieren, die Natur und die Tiere sind zu achten und zu schützen, Artenvielfalt, Meere und das Klima sind zu bewahren. Wenn man das so in dieser Kurzform prägnant formulieren würde, dann hätte das tatsächlich eine Wirkung. Aber so wie es jetzt bisher im Artikel 20a formuliert ist, ist es eigentlich sehr, sehr umständlich und hat keine Wirkung entfaltet.
Sie fordern ja Grundrechte für die Natur, also dass die Natur selbst zum Träger von Rechten wird. Was hätte das denn für konkrete Folgen?
Die Natur würde subjektive Rechte bekommen und dann würde die Natur ähnliche Rechte bekommen, wie sie jetzt juristischen Personen zustehen, beispielsweise Vereinen, Aktiengesellschaften, anderen Zusammenschlüssen von Menschen. Und die Natur würde auf diesem Weg über das subjektive Recht ein Klagerecht bekommen und könnte selbst auftreten als Klägerin und die eigenen Interessen vertreten. Natürlich immer, indem man Stellvertreter sprechen lässt, also Leute oder eine NGO, ein Umweltschutzverband, der im Namen der Natur dann klagt. Und die Natur würde Teil der Rechtsordnung werden. In dem Sinne würde sie in die Gesellschaft geholt werden und es käme zu einer Symmetrisierung, könnte man sagen, einer stärkeren Symmetrie zwischen menschlichen Interessen, Verwertungsinteressen und der Natur, die sozusagen auf ihre Existenz, auf ihren Erhalt hinwirken könnte und tatsächlich einen effektiven Schutz von Arten und Ökosystemen viel, viel klarer durchsetzen könnte, auch vor Gericht.
Und es klingt aber immer noch sehr abstrakt. Nehmen wir mal hier in München die Isar. Welche Rechte würden Sie der Natur der Isar zugestehen? Haben Sie da so ein Beispielszenario für uns im Kopf?
Man würde es, glaube ich, erstmal relativ abstrakt fassen müssen. Also man würde sagen, okay, die Isar, dann müsste man definieren, um welchen Abschnitt handelt es sich und was zählt alles zu Isar, um dann im nächsten Schritt zu sagen, die Isar hätte ein Recht auf Existenz, auf Erhalt und Regeneration ihrer Lebenszyklen und beispielsweise, dass auch nach einer Schädigung es das Recht gäbe, das Ökosystem umfassend wiederherzustellen. Diese Formulierung, die ich gerade benutzt habe, die stammen alle aus der Verfassung Ecuadors. Dort gibt es das Recht der Natur schon seit 2008 in der Verfassung. Und wenn man das auf die Isar übertragen würde, dann würde im Grunde das Ökosystem als Rechtsperson auftreten können. Also das Netz des Lebens wäre eine ökologische Person, die vor Gericht klagen könnte, was nicht heißt, dass die Isar zur Wildnis erklärt wird, die keiner mehr betreten kann. Also man würde dort weiter baden können, Boot fahren können, fischen können. Aber es müsste sozusagen alles im Rahmen der ökologischen Integrität stattfinden, dass die Artenvielfalt beispielsweise erhalten bleibt. Und um das feststellen zu können, liegt es ganz klar auf der Hand, man braucht dann zur Überprüfung naturwissenschaftliche Expertise. Man müsste dann auch in der Biologie nachfragen, was ist eigentlich gerade der Stand der Dinge? Achten wir sozusagen die Existenz und die Integrität des Ökosystems Isar?
Gibt es eigentlich dann konkrete Entwicklungsmodelle schon für so ein Grundrecht für die Natur oder wird es über dieses Stadium der, es wäre schön, wenn es so etwas gäbe, nicht hinauskommen?
Nee, das ist wesentlich konkreter. Also wir beobachten Entwicklungen in vielen Ländern, gerade in Lateinamerika, ist das tatsächlich ein richtiger Trend geworden. Die Rechte der Natur sind Teil von Verfassungen, von Gesetzen geworden. Und diese Idee, die geht gerade um die Welt, könnte man sagen. Viele NGOs propagieren das. Das wird in Europa auf die Agenda gesetzt. In Spanien ist ein Flussdelta, das Mar Menor, zur Rechtsperson erklärt worden. Es wird in den USA diskutiert, in Neuseeland, in vielen Ländern. In Deutschland gibt es ja auch eine Initiative, die versucht, in die bayerische Verfassung das Konzept der Rechte der Natur zu bringen. Also von daher gibt es viele Ansatzpunkte und der größte Ansatzpunkt, wenn man das jetzt auf Deutschland bezöge, wäre beispielsweise entsprechend eine Grundgesetzänderung vorzunehmen und in das Grundgesetz Formulierungen reinzunehmen, wie beispielsweise die Rechte der Natur sind zu achten und zu schützen.
Wir haben ja jetzt nochmal mit Verweis auf letzte Woche Schweiz das Urteil, Klimaschutz ist jetzt Menschenrecht. Inzwischen wird auch diskutiert, ob man Umweltverschmutzung, den Ökozid, nicht als Großverbrechen definiert, neben Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was halten Sie davon, Herr Adloff?
Ja, ich finde, das ist ein ganz zentraler, wichtiger Gedanke. Und im Grunde könnte man auch sagen, das ist die Kehrseite der Rechte der Natur. Wenn wir uns klar machen, dass das Recht auf Leben und Freiheit ja nichts ist, wenn nicht gleichzeitig Mord und Entführung strafrechtlich verfolgt werden, dann liegt das auf der Hand, dass zu den Rechten der Natur natürlich auch eine strafrechtliche Verfolgung gehören würde. wenn beispielsweise ein Ökozid begangen wird, also eine große Umweltkatastrophe besonderen Ausmaßes, ja geradezu wissentlich intentional herbeigeführt wird, dann kann man sagen, es ist nur konsequent, wenn das dann auch strafrechtlich verfolgt wird. Und ich denke, der Ökozid würde als Straftatbestand die Umweltgerechtigkeit sehr befördern.
Abschließende Frage, was glauben Sie, kommt eher der Ökozid, dass das auch justiziabel wird, oder das Grundrecht der Natur?
Solche Prognosen sind immer schwierig, aber ich glaube, dass die Ökozid-Debatte schon weiter gediehen ist, dass es hier tatsächlich schon einige Regierungen gibt, die signalisiert haben, dass sie ein starkes Interesse daran hätten, das umzusetzen, tatsächlich auf der Ebene des Völkerrechts sich auch vorstellen können, dass das einklagbar wird. Auf der Ebene von Verfassungen, des Grundgesetzes und so weiter, glaube ich, ist das Konzept der Rechte der Natur noch in einem frühen Stadium. Verfassungsrang, glaube ich, wird noch länger dauern, aber darunter liegend ist auch hier viel Bewegung zu beobachten.
Das sagt Frank Adloff, Professor für Soziologie an der Uni Hamburg, Nachhaltigkeitsforscher, außerdem Mitautor des Buchs von 2022 »Welche Rechte braucht die Natur? Wege aus dem Artensterben«, erschienen im Campus Verlag. Und schön, dass Sie bei uns in der Sendung erschienen sind, Herr Adloff. Vielen Dank und schöne Grüße nach Hamburg.
Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch und schöne Grüße nach München.